Der große Meister Elon Musk hat es geschafft, jetzt in den letzten Wochen so einen doppelten Rittberger hinzulegen, irgendwie dreifachen Salto vorwärts und wieder rückwärts, indem er erst gesagt hat, Bitcoin ist die große Zukunft und man kann jetzt also mit Bitcoin auch seine Tesla-Autos kaufen. Und er sei auch selber mit Milliardenbeträgen eingestiegen in den Bitcoin, worauf natürlich der Kurs erstmal durch die Decke gegangen ist. Und jetzt vor ein paar Tagen ist er angekommen und hat gesagt, ach nee, war alles doch bloß ein großer Aprilscherz. Ich habe mich vertan, der Energieverbrauch ist ja viel zu schlecht und mit so einer negativen Umweltbilanz will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine ganzen Bitcoins wieder verkauft und Teslas bezahlen kann man damit auch nicht. Und ich möchte in diesem Video jetzt einfach mal der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich um den Energieverbrauch von Bitcoin? Das ist nämlich gar nicht so ganz einfach und es gibt da Argumente in die verschiedenen Richtungen. Und dann, bevor ich richtig loslege, muss ich noch eine Sache loswerden. Nein, es ist nicht das Abo, also das natürlich auch, können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, aber darum geht es im Augenblick erstmal nicht. Sondern es geht darum, dass Elon Musk auf diese Art und Weise eigentlich, wenn er es mit traditionellen Finanzinstrumenten gemacht hätte, eigentlich Frontrunning begangen hat. Also das ist eine Form der Marktmanipulation. Ja, Frontrunning heißt, einer, der selber sozusagen Insider ist, der Bescheid weiß, rennt schnell vor den anderen los, kauft erst die Bitcoin, sagt dann, es ist eine ganz coole Sache, drängt damit jede Menge Leute in den Markt rein, kaum geht auf die Art und Weise der Preis hoch, verkauft er das ganze Zeug wieder und sagt dann danach, ach, war doch bloß alles daneben. Ja, das ist Frontrunning. Und man muss natürlich sehen, das hat er hier wirklich genauso gemacht und das wäre auf jeden Fall eine Marktmanipulation, wären das traditionelle Instrumente gewesen. Naja, jetzt hat er eben bloß seinen Fanclub ausgebeutet, weil die halt in Bitcoin reingelockt hat und dann, nachdem er sich den goldenen Nasen mitverdient hat, abgezischt ist. Aber okay, das wie gesagt nur einfach mal am Rande erwähnt. Es gibt übrigens noch eine weitere Geschichte zu dem Video, was ich jetzt hier gerade mache. Nämlich, ich mache das teilweise zusammen mit Roman von dem Kanal Blocktrainer. Da gibt es die Story dahinter, dass ich mal ein anderes Video gemacht habe über Bitcoin oder sagen wir mal über das mögliche Ende von Bitcoin. Ja, also wo es verschiedene sozusagen nicht ganz so saubere Möglichkeiten von Staaten gibt, vielleicht was gegen den Bitcoin zu tun. Und darauf hat also der Roman ein Reaction-Video gemacht und daraufhin haben dann unsere Zuschauer gemeinsam gesagt, macht ihr doch mal zusammen ein Video. Das wäre eine bestimmt interessante Sache. Deshalb haben wir ein Interview zusammen aufgenommen. Das ist auch ein bisschen ausgeufert, die ganze Geschichte in die verschiedensten Richtungen. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache das jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich greife einzelne der Argumente hier auf und blende den Roman zwischendurch einfach auch mal immer ein. Übrigens, interessanter Kanal, also für den Fall, dass Sie sich für Bitcoin generell interessieren, sozusagen Hardcore-Bitcoin, gucken Sie sich an, Blocktrainer, ich verlinke Ihnen das auch unter dem Video hier, dass Sie sich den Kanal einfach auch mal angucken. Aber wie gesagt, jetzt steigen wir hier erstmal ein. Und meinen Kanal haben Sie bestimmt sowieso schon abonniert, falls Sie vom Roman hierher gekommen sind. Wenn nicht, machen Sie es jetzt. Okay, und jetzt geht es um die Frage, wieso eigentlich hat Bitcoin einen hohen Energieverbrauch? Also wenn es immer wieder gehört haben, dass immer wieder gesagt wird, der Energieverbrauch von Bitcoin und Co. ist wahnsinnig hoch. Warum ist das eigentlich so? Also könnte man das nicht auch anders machen? Und die Antwort lautet, nein, man könnte das nicht anders machen. Das ist eingebaut, das ist fest eingebaut und das ist Teil genau der Art und Weise, wie dieses Bitcoin-Netzwerk arbeitet. Es gibt doch nämlich diesen tollen, diese Methode Proof of Work und damit muss man, mit dieser Proof of Work Methode, muss man Energie verschwenden, um überhaupt die Sicherheit des Gesamtsystems sicherzustellen. Bisschen komische Geschichte, aber damit das fälschungssicher bleibt, dafür muss Energie verschwendet werden. Ich habe da ein anderes Video mal zu gemacht, verlinke ich Ihnen hier auch, dass Sie mal reingucken können, wie die Idee von diesem Algorithmus eigentlich ist. Aber jedenfalls ist es so konstruiert, dass eine Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk einfach viel, viel mehr Energie verbrauchen muss, als wenn man das mit normalen Clearing-Systemen über Banken macht. Also es muss einem klar sein, dass das so ist und es ist auch keine Sache, die geändert werden kann. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ah, da setzen sich ein paar Programmierer zusammen, die finden bestimmt schon was Tolleres. Nein, das ist beim Bitcoin so fest eingebaut. Das ist dafür da, dass man die Werthaltigkeit dieses Systems sicherstellt. Es gibt andere solche Blockchain-Anwendungen im Augenblick, die mit anderen Methoden arbeiten, die auch ihre eigenen Nachteile haben. Damit kriegt man teilweise dieses Energieproblem weg. Aber solange man bei dieser Methode Proof of Work bleibt, ist es mit dem Energieverbrauch fest eingebaut und lässt sich so nicht ändern. Es gibt übrigens eine interessante Fehlansicht dazu. Viele Bitcoiner glauben, dass diese Energie, die dort reinfließt, jetzt sozusagen in diesem System gespeichert ist und sagen, das ist ja jetzt sozusagen der Preis, der für die Erzeugung erzeugt wird, der muss ja jetzt auf jeden Fall in dem Bitcoin drinstecken und das ist vollkommener Quatsch. Das ist nicht etwa so, dass es da drin gespeichert werden kann. Das ist also, wäre noch schöner, wenn man das speichern könnte. Also nicht noch schöner, sondern es wäre wirklich sehr schön, wenn man das speichern könnte, wenn man vielleicht die Energie am Ende auch wieder rausziehen könnte. Aber nein, das ist nicht so. Diese Energie muss tatsächlich verschwendet werden, damit das Ganze wirklich funktioniert. Das ist also nicht etwa so, dass dort auch die, sozusagen der Preis für diese Energie am Ende als Wert in dem Bitcoin mit drinsteckt. Es dient wirklich nur dazu, die Sicherheit der Transaktion, die Sicherheit des gesamten Netzwerks überhaupt erst zu erzeugen. Also das wird da drin nicht gespeichert, sondern es erzeugt wirklich nur der Energieverbrauch, der laufende Energieverbrauch erzeugt die Sicherheit dieses Systems. Mir hat einer meiner Zuschauer mal eine nette Metapher dazu geschickt, der hat geschrieben, das ist ja ungefähr so wie bei Alchemie, wenn man aus Blei Gold machen könnte und dann aber dummerweise die ganze Zeit, damit das Gold bleibt, Energie aufwenden muss. Und wenn man die Energie plötzlich nicht aufwendet, dann fällt das Ganze wieder zurück und aus dem Gold wird wieder Blei. Und das ist eigentlich für meine Begriffe eine sehr gute Metapher. Genauso ist es hier auch. Das ist sozusagen nicht dauerhaft da drin gespeichert, sondern nein, es muss die ganze Zeit zugefügt werden, damit das Ganze weiterhin funktioniert. Und das wissen die Bitcoiner natürlich auch. Und deshalb gibt es also eine Argumentationsrichtung, die in eine etwas andere Richtung geht. Die sagt, okay, das stimmt schon, das ist eingebaut, aber das ist ja gar nicht so viel Energie. Man muss es ja mit irgendwas Gescheitem vergleichen. Also wird es beispielsweise verglichen mit der Energie, die im Bankensystem aufgewendet werden muss. Und dann stellt man fest, ja, im Bitcoin-Netzwerk sind es ungefähr 10% der Energie, die auch im Bankensystem verwendet werden. Das ist natürlich eine lächerliche Vergleichsgröße, die hier gemacht wird. Denn wir müssen sehen, dass in dem Bankennetzwerk natürlich ein Haufen an Serviceleistungen erbracht wird, wogegen in dem Bitcoin-Netzwerk einfach wesentlich weniger drinsteckt. Also wenn Sie sich das angucken, ist es so, dass der Energieverbrauch, den das Netzwerk im Augenblick verursacht, ungefähr der gleiche Energieverbrauch ist wie der von den Niederlanden. Das ist eine Zahl, die immer wieder durch die Presse gegangen ist. Auf der anderen Seite kriegen Sie dafür die Transaktionen ungefähr einer Sparkasse. So, Transaktionszahl einer Sparkasse. Das ist einfach unstimmig. Ja, es kann nicht sein, dass dieser riesige Energieverbrauch so wenig Transaktionen gegenübersteht. Und daran sieht man schon sofort, es ist einfach eben energetisch betrachtet eine reine Katastrophe. Da wird übrigens manchmal auch ein anderer Trick angewandt, auf den möchte ich Sie nur aufmerksam machen. Nämlich wird häufig gesagt, ja, gucken wir uns mal an, wie viel Energie wurde dann pro erzeugten Bitcoin aufgewendet. Eine ganz dumme Idee, denn die meisten Bitcoins sind sozusagen statisch, die werden gar nicht hin und her bewegt. Das heißt also, hier wird sozusagen versucht, künstlich die Bezugsgröße aufzublähen, damit man nicht merkt, wie wenig Transaktionen in diesem exorbitanten Energieverbrauch überhaupt gegenüberstehen. Okay, was kann man denn jetzt noch zur Verteidigung des Bitcoin-Netzwerks anbringen? Nun, man kann beispielsweise sagen, es ist ja hauptsächlich grüne Energie, die dort reinfließt. Also es ist alles ganz toll und umweltfreundlich und CO2 gar kein Problem und sowas. Und ist alles gar nicht so fürchterlich schlimm. Und hören wir uns zu dem Thema einfach mal ganz kurz an, was jetzt also Roman, wie gesagt von dem Kanal Blockchainer, in dem Interview mit mir darüber gesagt hat.
Es ist definitiv Stromverbrauch da und der ist ein Problem. Der erzeugt CO2 und das ist was wir nicht wollen. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns eigentlich fürs Klima verändern oder uns versuchen, dahingehend zu verändern, dass wir aufs Klima aufpassen und so weiter und so fort. Man darf aber bei diesen Argumentationen, und das fehlt mir auf der anderen Seite ständig, nicht vergessen, was Bitcoin auch für positive Effekte haben kann, auch auf unseren Stromverbrauch und auf unser Klima. Das ist nämlich sehr interessant. Es ist von Cambridge, von der Universität, mittlerweile auf der Seite kann man das gucken, wie viel Bitcoin an Stromverbrauch, an CO2 erzeugt, aber vor allem auch aus welchen Energiequellen das kommt. Und mittlerweile ist es so, dass 75% der Miner zum Teil erneuerbare Energie nutzen. Nicht immer, das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit und so an, aber die ziehen ihre Rechenleistung um. Und das Interessante ist, das sieht man auch in den Spikes, in der Hashrate, wenn Jahreszeiten wechseln sind, dann sieht man, dass sie ihre Miner wirklich von Lokalität A zu B fahren und dann tatsächlich auch zum Teil wieder Kohlekraft und sowas in Anspruch nehmen. Wir haben aber insgesamt...
Also manchmal, stopp, an der Stelle muss ich leider auch gleich mal bremsen. Das ist keine Marginalbetrachtung. Also ich habe da mal ein nettes Video zu gemacht, fällt mir hier ein, das werde ich auch gleich verlinken, nämlich warum Tesla derzeit mit 100% Kohlestrom fährt. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Man könnte diese ganze regenerative Energie, die hier verwendet wird, könnte man ja andernfalls verwenden, um an anderer Stelle Kohlekraftwerke abzuschalten.
Ich kenne die Argumentation, die entkräfte ich jetzt gleich.
Dieses 100% Kohlestrom für Tesla Argument, das ist eines, das möchte ich hier nochmal kurz ausführen. Wie gesagt, es gibt ein anderes ausführliches Video dazu, können Sie sich ansehen. Da lege ich das insgesamt dar. Und das ist vom Prinzip her eine sogenannte Marginalbetrachtung, die erforderlich ist. Also, es wird häufig so gemacht, als hätte man, wenn man einen neuen elektrischen Verbraucher dazu bringt, also zum Beispiel Elektroauto oder zum Beispiel in einem Bitcoin-Miner, dass man sagt, ich baue gleichzeitig eine Solaranlage dazu und deshalb ist das Ganze vollkommen neutral. Also man rechnet jetzt 100% Solar, rechnet man zu diesem einen Verbraucher zu. Und das ist Quatsch, weil dieser Verbraucher zusätzlich Strom verbraucht gegenüber dem Stand vorher. Und wenn die Solaranlage gebaut worden wäre, ohne dass der Verbraucher dazugekommen wäre, wäre eben dieser Strom aus der Solaranlage zu 100% eingesetzt worden oder hätte 100% eingesetzt werden können, um die schlechteste andere Energiequelle zu verdrängen. Also die schwärzeste Energiequelle hätte durch diese grüne Energiequelle verdrängt werden können. Dadurch, dass wir den weiteren Verbraucher jetzt aber hinzufügen, geht dieses Verdrängen der schlechten Energiequelle nicht mehr. Und deshalb müssen wir die schlechte Energiequelle zu 100% diesem neuen Verbraucher zurechnen. Das ist eine Argumentation, ich weiß, die ist erstmal sehr komisch, aber Sie sind hier auf einem Kanal, der sich sehr viel mit Spieltheorie beschäftigt. Das ist ja nicht das Hauptgebiet, was Sie hier machen. Und das heißt, da muss man einfach durch diese Art von Betrachtung. Das ist die einzig entscheidungsrelevante Größe, die wir ja tatsächlich haben. Also marginal heißt immer das, was am Ende gerade noch entscheidungsrelevant dazukommt. Okay, ist vielleicht eine blöde Übersetzung wieder mal von dem Englischen marginal, ja. Aber jedenfalls, das ist die Grundidee dahinter. Und um diese Betrachtung kommen wir eben nicht herum. Das heißt also, dieser Zusammenhang besteht fast immer. Ich sage Ihnen gleich zwei Ausnahmen. Ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen, was auch wieder so eine Trickformulierung ist in meinen Augen, wenn es beispielsweise heißt, 75% der Miner benutzen mindestens teilweise grüne Energie. Dann ist es natürlich einfach nur der Versuch, grüne Energie mit 75% dieser Zahl in Verbindung zu bringen. Aber wenn Sie eben teilweise grüne Energie verwenden, dann heißt das, wir müssen es natürlich, wenn wir schon die Durchschnittsbetrachtung machen, wie hier, müssen wir die Durchschnittsbetrachtung bitte auch richtig machen. Und dann kommen wir zum Schluss, dass ungefähr 39% der von den Minern verbrauchten Energie aus grünen Energiequellen kommt. Also das heißt, etwa also 60% oder mehr als 60% kommen sozusagen aus schwarzen Energiequellen. Also das ist auch noch nicht mal besonders günstig, diese Zusammensetzung, selbst dann, wenn wir die Durchschnittsbetrachtung verwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal ein paar weitere Argumente sagen, wieso plötzlich aus Richtung der Bitcoiner gesagt wird, dann ist doch gar nicht so fürchterlich schlimm. Und da gibt es einen Sonderfall, der häufig erwähnt wird, nämlich der Standort dieser grünen Energieerzeugung lässt eine andere Verwendung dieser Energie überhaupt gar nicht zu. Ich blende dazu noch mal kurz den Roman ein.
Letzten Endes ist es so, dass mittlerweile gesamt 35% der Energie aus erneuerbarer Energie kommt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber diese 35% der erneuerbaren Energie fehlt halt an einer anderen Stelle, wo mit Kohlekraft aufgefüllt wird. Ja, dann hast du nichts gewonnen. Bitcoin hat die Energie verbraucht und irgendwem anderes diese erneuerbare Energie weggenommen. Das ist aber nicht der Fall. Genau darum geht es nämlich. Nee, aber genau darum geht es. Tesla hat seine Ladesäulen irgendwo in einer Stadt stehen und in Ballungsgebieten. Die kriegen ihren Strom definitiv von Quellen, die auch anderweitig benutzt werden könnten. Bitcoin wird teilweise in der absoluten Pampa betrieben. Bei Energieerzeugern, die gar keine Abnehmer haben. Da gibt es keine Abnehmer. Die haben auch gar kein Geld, ihre grüne oder erneuerbare Energie in Ballungsgebiete zu liefern. Die sind viel zu klein dafür. Da stellt aber irgendein Miner eine kleine Halle hin, setzt da eine Belüftungsanlage rein, schmeißt da seine 500 Miner rein und dann zieht er dem Betreiber auf einmal den Strom ab und bezahlt den Betreiber. Dieser Betreiber, der vorher viel zu klein war, um irgendwie sich auszubauen, den Strom in Ballungsgebiete zu liefern, kriegt auf einmal eine Art Subventionierung durch den Mining-Strom, kann sich immer größer ausbauen, immer mehr grüne Energie bauen in einem Gebiet, wo es sonst gar keine Abnehmer gibt und ist sogar irgendwann in der Lage, vielleicht diese Energie zu transferieren und tatsächlich in Ballungsgebiete zu liefern. Das heißt, Bitcoin...
Ja, das ist ja der Trick. Man versucht jetzt so zuzuordnen, dass man sagt, ja, das ist jetzt grüne Energie, die an anderer Stelle unter gar keinen Umständen hätte benutzt werden können. Wir haben anschließend übrigens auch ein paar Studien geschickt. Leider ist jetzt die wirklich relevante Größe, geht daraus nicht hervor, nämlich wie viel von dieser grünen Stromerzeugung gibt es jetzt eigentlich, die auf eine andere Weise überhaupt gar nicht hätte verwendet werden können. Aber es ist vollkommen klar, wenn der Gesamtgrünanteil überhaupt nur 39% ist, dann kann dieser Teil natürlich ein noch viel kleinerer Teil nur sein. Es muss also ein winziger Teil sein, der wirklich an so entfernten Stellen auf der Welt liegt, dass das überhaupt gar nicht auf eine andere Weise verwendet werden könnte. Also mitten in der Pampa sozusagen grüne Energiequellen. Ich möchte aber auch darauf aufmerksam machen, dass das natürlich auch eine unglaubliche Umweltzerstörung ist. Also das heißt, wir sprechen hier von Gebieten, die also total abgelegen sind. Und da auf einmal bauen wir dann Windanlagen rein und Solarparks und weiß der Teufel was nicht alles oder zerstören irgendwelche Flüsse, indem wir dort irgendwie Wasserkraftwerke und sowas einbauen. Also ob das dann wirklich so ganz umweltfreundlich ist, möchte ich auch nochmal dahingestellt sein lassen, denn genau davon sprechen wir. Also wir gehen dann raus plötzlich aus den Ballungsräumen und die bisher unberührten Teile der Welt versauen wir dann jetzt auch noch mit solchen Energieerzeugungen. Aber selbst wenn wir es könnten, müssen wir uns natürlich auch überlegen, wir könnten hier von dort die Energie vielleicht auch wegtransportieren, also notfalls einfach indem wir Wasserstoff erzeugen und das Gas abtransportieren. Zum Beispiel. Also auch diese Möglichkeiten gäbe es ja noch. Also ich halte dieses Argument auch für ein völliges Scheinargument, für eines, was in die falsche Richtung geht. Gucken wir uns mal einen weiteren Sonderfall an. Und das ist der vielleicht interessantere Sonderfall. Das ist nämlich die sogenannte negative Regelenergie. Also Sie müssen sich vorstellen, dass in unseren bisherigen Stromnetzen an einzelnen Stellen im Augenblick plötzlich unerwartet viel Strom erzeugt wird. Also zum Beispiel, weil plötzlich Wind losgeht oder eben plötzlich eine Wolke weg ist und unerwartet viel Solarstrom anfällt. Und das ist etwas, was die Netze so auch nicht vertragen. Das heißt also, man braucht dann Regelenergie. Und in diesem Fall ist es negative Regelenergie. Das heißt, man bezahlt jetzt einzelne Verbraucher dafür, dass die schnell viel Energie abnehmen, um das Netz zu stabilisieren. Ja, diese negative Regelenergie. Diesen Fall gibt es natürlich. Also der ist tatsächlich vorhanden und es gibt auch einige, die eine Zeit lang relativ gut damit verdient haben, dass sie einfach schnell Energie abgenommen haben und dafür bezahlt worden sind. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Also in dem Maße, in dem unser Netz, Stromnetz besser ausgebaut wird, fällt dieser Effekt natürlich komplett weg. Und wir müssen auch sehen, dass damit natürlich das Bitcoin-Mining, also wenn man an der Stelle sozusagen Bitcoins mint aus dieser negativen Regelenergie heraus, dass das natürlich in Konkurrenz steht zu Speichermedien oder zu Speichertechnologien, also Stromspeichertechnologien. Das heißt also in dem Maße, in dem wir lokale Stromspeicher hätten, wäre diese negative Regelenergie, brauchte man sozusagen nicht mehr zu verschwenden. Wie, also dass wir jetzt eben Bitcoin damit meinen, so man würde die einfach kurzfristig speichern und dann direkt danach wieder abgeben, wenn man das Zeug eben sozusagen wie normal wieder im Netz verwenden kann. Also ich glaube, das ist auch eine Argumentation, bei der wir uns einfach klar darüber sein müssen, dass es eine ist, die letztlich eine falsche Argumentation ist. Und da möchte ich jetzt zu dem letzten Argument kommen, warum das mit dem Bitcoin-Netzwerk vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist. Und das ist jetzt erstaunlicherweise ein stimmiges Argument. Das ist für meine Begriffe auch das einzige stimmige Argument. Nämlich, das Bitcoin-Netzwerk ist überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, Massentransaktionen auszuführen. Also das Bitcoin-Netzwerk ist eigentlich nur eines, auf dem sehr wenige Transaktionen, Größenordnung so eine Handvoll pro Sekunde, ja, also das ist tatsächlich die Größenordnung weltweit, die damit abgewickelt werden können. Und was man stattdessen für Massentransaktionen verwendet, ist eine Schicht oben drüber. Also wir sprechen da von Layers, ja, Layer ist das englische Wort für Schicht, und wir haben hier einen sogenannten Second Layer, also eine zweite Schicht, da wird eine Transaktionsschicht über die Bitcoin-Schicht drüber gelegt. Ja, also ganz unten sozusagen gibt es das Bitcoin-Netzwerk, oben drüber gibt es eine weitere Ebene und das ist eine Transaktionsebene. Und diese Bitcoin-Ledger, also das Konto sozusagen, ja, was da geführt wird, das ist einfach nur die Infrastruktur und die verursacht immer gleich viel Fixkosten, egal wie viel sonst so drumherum passiert. Und in dem Augenblick, wo echte Transaktionen stattfinden, finden die auf diesem anderen Netzwerk oben drüber statt. Und da ist es wesentlich billiger. Also da braucht man nicht diesen ganzen komischen Energiekram aus den verschiedenen Gründen. Also man braucht natürlich auch Energie. Ja? Man braucht eben wesentlich weniger Energie, als man es in diesem Bitcoin-Netzwerk braucht. Und was jetzt passiert ist, dass ich sozusagen diese Fixkosten, die wir haben, damit unser Gold, unser alchemistisch erzeugtes Gold, dass das tatsächlich auch Gold bleibt. Ja? Diese Energie, die bleibt sozusagen immer die gleiche, das sind einfach Fixkosten, die da sind. Und wenn auf der zweiten Schicht oben drüber ganz, ganz viele Transaktionen stattfinden, dann verteilt sich das, was wir dort an Energie haben, nämlich die von Niederlanden, verteilt sich dann auf einmal auf wesentlich mehr Transaktionen. Und das auf einmal ist ein wirklich stimmiges Argument. Also stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt wirklich ein richtig stark ausgenutztes Netzwerk oben drüber, bei dem Milliarden von Transaktionen irgendwie die ganze Zeit ablaufen würden. Dann auf einmal merken Sie, ist plötzlich auch die einzelne Transaktion nicht mehr besonders teuer, wenn wir das in Energie messen. Also dann auf einmal ist eben genauso, wie wir das auch im Bankensystem haben, dass wir sagen, ja, stimmt, auf einmal steht diesem Stromverbrauch der Niederlande sehr, sehr viel an Transaktionen gegenüber. Und dann ist für die einzelne Transaktion eben doch plötzlich relativ billig geworden. Das heißt, es hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, also energetisch billig, ja? Es hängt jetzt auf einmal davon ab, wie stark sich diese anderen Schichten oben drüber eigentlich ausbreiten können. Das ist noch nicht so vollkommen perfekt, was dort abläuft. Aber es ist für meine Begriffe also etwas Notwendiges und auch das Einzige, womit tatsächlich die Zukunft sozusagen von Bitcoin richtig gewährleistet werden kann. Und wie die Details dazu aussehen, da lasse ich jetzt nochmal kurz Roman zu Wort kommen.
Das Interessante ist, dass das Bitcoin-Netzwerk eigentlich gar nicht als schnell gilt. Also tatsächlich ist es sogar so, dass es eigentlich als sehr langsam gilt und dass man halt sagt, naja, alles in allem soll Bitcoin als Mainlayer aber auch gar nicht der Layer sein, der das Ganze transportiert, sondern eigentlich der Layer sein, der das Ganze settelt. Das bedeutet, eigentlich ist das mit diesen Clearing-Systemen im Bitcoin-Netzwerk betitelt man das in der Regel eher als Second Layer, auch schon so die Lösung, wie man die Transaktionsgeschwindigkeit realisieren möchte. Beispielsweise habe ich hier so eine Node, da auf der laufen quasi zwei Geräte. Das ist zum einen eine...
Die musst du immer zeigen, oder? Das ist so cool, das muss man einfach mal hochhalten, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Gerät. Also das hier ist ein Raspberry Pi 4 und darunter ist eine ganz normale SSD. Kostet zusammen maximal so um die 200 Euro und dann ist man damit am Start. Das ist eine Bitcoin-Full-Node, das heißt, da ist jede Transaktion drauf, die es jemals in dem Bitcoin-Netzwerk gab. Plus, da ist eine Lightning-Node drauf. Das ist ein weiteres Netzwerk, was mit Bitcoin arbeitet oder was Bitcoin verwendet. Und das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen anderen Teilnehmer im Netzwerk habe, der auch so eine Node hat, dann kann ich zudem einen Payment-Channel aufmachen und kann mit dem Bitcoin austauschen, im Cent-Bereich an Transaktionskosten, also wenn ich direkt mit dem handel, sogar ohne Transaktionskosten, wenn ich über den zu anderen Teilnehmern im Netzwerk handel, zu denen ich selber keinen Channel habe, aber das ist dann wie so eine Masche, wie beim Internet auch, kann ich über andere Teilnehmer zu anderen Teilnehmern gelangen quasi. Und dann zahle ich denen eine kleine Gebühr dafür und das ist aber im Cent-Bereich und diese Geräte schaffen untereinander 1 Million Transaktionen die Sekunde. Und dort kann ich Bitcoin extrem schnell verschicken. So könnte man das als dezentrale Lösung machen. Es gibt aber auch, weil das noch...
Aber warte mal, das ist doch dann eigentlich bereits wieder eine Clearing-Lösung, oder? Ja, das heißt, du hast auch sozusagen Clearing-Schritte zwischen diesen offiziellen Bitcoin-Transaktionen. Das ist das, was du gerade beschreibst, oder?
Ganz genau. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Fall, wie ja bei uns im Geldsystem auch. Wenn man sich jetzt mal die Zentralbanken als solche vorstellt, die haben ja als Aufgabe, unserem Geld den Wert zu geben oder Wertstabilität zu gewährleisten und sicherzustellen, dass das Geld so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das wird aber gar nicht an den Zentralbanken an uns ausgegeben oder wir machen auch unseren Handel gar nicht über die Zentralbanken, sondern auch dort über Second Layer wie Banken, PayPal und so weiter. Und das ist bei Bitcoin genau der gleiche Fall. Das heißt, man muss sich das, den Bitcoin Main Layer muss man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen wie so eine Zentralbank mit der Aufgabe, den Bitcoin-Wert zu garantieren. Das heißt, das ist gar nicht dafür gedacht, schnell zu sein. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man Settlements machen kann, auch in Milliardenbetragshöhe und dann auch ruhig mal eine Stunde warten kann bei solchen großen Beträgen und kann aber auch sagen, naja, wir gehen jetzt zum Beispiel als PayPal hin, holen 10 Millionen Dollar Gegenwert an Bitcoin aus dem Netzwerk raus, also wir locken die mehr oder weniger für unsere Kunden, behalten die auf unserer Wallet und die Kunden können dann bei uns Transaktionen machen und was aber der Mainlayer eigentlich tut, ist, diesen Wert von Bitcoin zu garantieren. Und hier würde man zum Beispiel sagen, naja, aber das ist ja nicht wirklich gut, weil das macht ja den Use Case von Bitcoin weg, dass wir eigentlich ja dieses Netzwerk haben wollen, um Peer-to-Peer handeln zu können. Und das stimmt natürlich in gewisser Form. Aber auf der anderen Ebene ist es so, dass wir Gott sei Dank immer Lösungen haben, die frei sind, die sowas auch ermöglichen. Das heißt, ich finde es nicht schlimm, dass PayPal eine zentrale Lösung bietet, Bitcoin zu transferieren und zu handeln. Wichtig ist aber, dass dieses Netzwerk immer so offen und frei ist, die Settlement-Netzwerk, dass ich immer offene und freie Lösungen bauen kann, die damit interagieren. Und das ist eigentlich der Use Case von Mainlayer.
Also das heißt, du plädierst hier eigentlich dafür, es gibt in Wahrheit die alten Clearing-Systeme, meinetwegen auch neue Clearing-Systeme, aber es gibt jedenfalls Clearing-Systeme. Ja, also Tage 2 sozusagen müsste gar nicht abgeschaltet werden, sondern das ist im Grunde genommen eine Ebene, die auf dem Hauptlayer drauf liegt.
Ja.
Und damit willst du sagen, die Massentransaktionen machen.
Ja.
Aber dann hat man doch ein Counterparty-Risk, oder? Also dann hast du doch immer die Gegenseite mit drin als, naja, jemand, der ausfallen kann.
Ganz genau. Und deswegen gibt es ja auch dort bereits, ich sag mal, während Bitcoin in dem Mainlayer die Lösung ist, die ja die Zentralbank mehr oder weniger ersetzt, in diesem Sinne, dass dieser Mainlayer den Wert von Bitcoin definiert, ist es so, dass es auch im Second Layer diese Lösung gibt, wie ich gerade gezeigt habe, wie Lightning, die aber definitiv noch im Entwicklungsstadium sind. Also sie sind noch nicht da und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist für viele nämlich etwas, die sagen, naja, Lightning ist ja jetzt schon die Lösung schlechthin, das ist sie noch nicht. Aber sie ist im Aufbau, sie funktioniert auch schon im gewissen Maße. Nur glaube ich zum Beispiel auch, dass der Use Case für Banken in gewisser Form immer gegeben bleibt, weil ich glaube, viele Menschen sehnen sich danach, ein System zu haben, an das sie sich einfach anbinden können. Viele andere sind aber auch eigentlich ganz froh, dass sie jemanden haben, dem sie das Geld anvertrauen können und sagen können, mach du das für mich. Ja? Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist mir zu aufwendig oder zu technisch oder wie auch immer. Und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist halt, dass es für beide Seiten diese Option jederzeit gibt. Und mal als Beispiel. Aktuell ist es so, dass ca. 3,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, also fast die Hälfte, kein Zugang zum Finanzsystem hat, zu Bankkonten oder sonst was, aber mittlerweile Mobiltelefone besitzt. Diese Menschen werden jetzt in der Lage, dank Bitcoin international Bitcoin handeln zu können. Und das egal, ob sie PayPal-Zugriff haben oder nicht, weil sie können solche Lösungen hier nutzen, um diesen Zugriff zu bekommen. Und das ist halt so wichtig, dass ich jetzt auf einmal zentrale Lösungen wie PayPal nutzen kann und zeitgleich aber auch freie und offene Lösungen, die sowas ebenfalls mitbringen.
Okay, wie weit verbreitet ist denn dein Second Layer?
Also Lightning ist global. Wir sprechen von mehreren tausend Nodes mittlerweile. Ich glaube, es sind so um die 10.000 Nodes öffentlich oder so. Und das Ganze ist aber nach wie vor, deswegen sage ich das so, es ist definitiv erst noch im Aufbau. Was Lightning so ein bisschen mitbringt, ist auch mehr als nur die Bitcoin-Transaktion. Man kann damit auch andere Informationen untereinander austauschen. Beispielsweise gibt es auch Chats, die damit funktionieren. Oder Podcasts, wo ich sage, ich bezahle mit Lightning jede 10 Sekunden, die ich bei einem Podcast höre. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung Streaming of Money, weil das eine so günstige Lösung ist, dass ich dort keinen Dienstleister bezahlen muss, dass ich wirklich quasi Sekunden Stunden genau meinen Podcast bezahlen könnte, beispielsweise. Das sind aber ist erst der Anfang des Ganzen und das geht halt irgendwann in die Richtung, dass man sagt, Zahlungsströme werden effizienter und auch schneller. Und nichtsdestotrotz, auch bei Lightning kann es sinnvoll sein, irgendwann als Dienstleister zu agieren. Das sehen wir auch heute schon. Es gibt Börsen, die große Lightning-Notes anbieten, die große Liquidität haben, weil die ist notwendig, um diesen Austausch des Geldes dort zu haben. Und da muss natürlich dann auch die Infrastruktur stehen und so. Es ist halt, wie gesagt, immer so ein Spiel zwischen, naja, ab wann lohnt sich das selber, so eine Note zu betreiben und ab wann oder bis zu welchem Grad nutze ich auch eine Note eines Anbieters? Und das ist immer die Frage des Vertrauens auch so ein bisschen dabei. Nur muss man sagen, bei Lightning gibt es mittlerweile auch Lösungen schon, dass ein Anbieter eine Note stellt, aber du trotzdem deine eigenen Private Keys dort hast und dass er keinen Zugriff auf deine Coins hat und dennoch die technische Funktionalität für dich bereitstellt. Aber wenn der jetzt abschaltet oder so, deine Coins auch über eine andere Node wieder erreichen könntest beispielsweise. So, Lösung gibt es.
Interessant ist dabei ja zu sehen, dass anscheinend Geld doch immer ähnliche Entwicklungsstadien durchmacht. Ja? Also wenn wir tatsächlich mal Bitcoin als sowas wie Gold sehen, dann sehen wir jetzt sozusagen, es gibt die umständliche Ebene, dass man Goldbarren hin und her hebt, ja, es gibt sozusagen die umständliche Ebene, dass wir wirklich in der Blockchain selber arbeiten und da gibt es sozusagen sofort Layers, die sich oben drauf setzen, die auch geschichtet sein können. Ja, und das scheint hier ganz genauso zu passieren. Würde ich auch so sehen. Nun muss man natürlich eins nicht vergessen, das Originalversprechen von Bitcoin, dieses ganz Dezentrale und Peer-to-Peer und jeder arbeitet direkt mit jedem zusammen, es gibt keine Zwischenmänner mehr, das Versprechen wird halt so eigentlich nicht eingelöst. Was man übrigens nicht wundert. Also ist ja nicht weiter schlimm, aber man muss einfach sehen, ja, dass ich denke, auf dieser Ebene hier wir uns eigentlich wirklich entwickeln zu, naja, einem Banksystem oder etwas Äquivalentem.
Naja, also da muss man halt nochmal so ein bisschen den Unterschied auch sehen zum aktuellen Banksystem vielleicht. Also wenn jetzt beispielsweise in vielen Ländern wird das Bargeld abgeschafft und das hat ja auch gewisse Gründe, auch mit der Evolution unseres Geldes zu tun. Und in diesem Moment haben wir gar keine Chance mehr, ohne Banken mit unserem Geld zu handhaben. Und das war das, was ich gerade schon meinte. Natürlich wird es auch bei Bitcoin Lösungen geben, wo ich meine Verantwortung abgebe und wo ich einen Dienstleister habe, der wirklich als Mittelsmann agiert. Aber ich bin nicht darauf angewiesen. Also wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das nicht. Und jeder kann Mittelsmann werden. Und das sind
Vorteile dabei. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass du nicht auf dem Ledger selber dann arbeiten kannst. Also nochmal, wir haben da...
Das kannst du, natürlich.
Das, was ich gelesen habe, ist, dass wir ungefähr 7 Transaktionen pro Sekunde durchkriegen damit, ja, auf dem Main Ledger. Und damit kriegt man ja keinen Zahlungsverkehr hin. Das heißt, man braucht eine Ebene dazwischen, die außerhalb erstmal alle möglichen Clearing-Funktionen in Anspruch nimmt und dann eben in größeren Abständen tatsächlich auf die Hauptstruktur
übergeht. Wie gesagt, also da bin ich mit sowas hier direkt schon dabei. Das hier ist ein Teilnehmer dieses Netzwerks. Da gibt es keinen größeren oder stärkeren Teilnehmer in dem Sinne, sondern das ist einfach ein Teilnehmer. Wir haben zum Beispiel als unser... Also
ich Moment, wie umgehst du denn dann diese 7 Transaktionen pro Sekunde Restriktion? Das kannst du ja nicht umgehen.
Doch. Da kommen
wir nicht drum rum. Das Netzwerk ist nicht schneller.
Nein, man lockt die Bitcoin im Hauptnetzwerk. Das ist dann eine Transaktion, die Teilnehmer miteinander, die eröffnen so einen Channel. Das heißt, sie machen eine Transaktion und füllen diesen Channel damit mit Liquidität. Die Bitcoin werden dann im Hauptnetzwerk festgelockt. Die können nicht mehr bewegt werden, solange sie in diesem Netzwerk unterwegs sind. Und in diesem Netzwerk kann ich sie so billig, wie ich will, hin und her schicken. Und irgendwann an irgendeiner anderen Stelle...
Wieder ja, ist vollkommen klar. Aber das ist dann eben nicht direkt auf dem Hauptnetz.
Also muss ja auch gar nicht. Aber wofür denn?
Man darf sich aber wirklich keine Illusionen hingeben. Ja? Das ist nicht mehr diese Originalidee, die da ist, sondern wir sagen jetzt einfach, wir nehmen was raus aus dem Hauptnetz, haben was Schnelles zwischendrin und das wird in regelmäßigen Abständen wieder zurückgebracht. Das ist ein Clearing-System. Also es ist ja nichts Schlimmes, aber es ist einfach erstmal eins.
Nein, genau. Und das ist aber eigentlich von Anfang auch schon so kommuniziert worden. Also selbst Satoshi Nakamoto hat selber schon damals von Payment-Channels gesprochen. Dem war auch schon bewusst, dass das Skalieren in dieser Form auf dem Main-Layer nicht funktionieren wird. Hal Finney hat die Idee richtig abstrahiert und enorm nach vorne getrieben. Das war schon um 2011 rum. Und da war schon klar, wir werden Second Layer bekommen, um die Bitcoin letzten Endes zu transferieren. Das Hauptnetzwerk ist eigentlich nur dafür da, dass es keine zentrale Instanz mehr gibt, die die Geldmenge beliebig erweitern oder verringern kann oder Teilnehmer von diesem Netzwerk ausschließen kann. Und das ist das, was ich meine. Jeder kann jetzt einen Second Layer bauen. Es muss nicht Lightning sein. Es muss auch nicht PayPal sein. Es kann auch noch irgendein ganz anderes System sein, was sich an das Hauptnetzwerk anklemmt, Bitcoin dort lockt oder rausholt und sie im dann Clearing-System schnell verschicken lässt oder so. Und da gibt es zentralisierte, nicht zentralisierte Lösungen. Das ist alles möglich. Wichtig ist aber, dass diese Option immer bleibt, dass jeder das eigentlich kann. Ja?
Das war jetzt vielleicht ein klein wenig nerdig zum Ende hin, aber ich glaube, es sagt uns doch eine ganze Menge, überhaupt die ganze Argumentation, die wir in diesem Video hatten, sagt uns, glaube ich, eine ganze Menge darüber aus, was eigentlich die Zukunft des Bitcoin sein kann. Und vor allen Dingen sagt uns, glaube ich, auch etwas darüber aus, wie eigentlich jetzt der Stromverbrauch von dem Bitcoin eigentlich wirklich zu bewerten ist. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, ich habe hier noch, oder wir müsste ich eigentlich fast sagen, wir haben noch das ein oder andere Argument übersehen. Schreiben Sie mir insbesondere aber auch unten rein, ob Sie das jetzt eigentlich ein gutes Themengebiet finden. Wenn ja, dann vergessen Sie nicht, also liken Sie dieses Video hier, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten gerne mehr davon sehen. Ja? Und schreiben Sie das auch gerne unten rein, ob das was ist. Ich kann Ihnen eine Sache schon mal sagen, ich habe bereits eine andere Geschichte aufgenommen, auch zum Thema Bitcoin. Ich habe dort nämlich die Ansichten eines Direktors vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, zum Thema Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Also wenn Sie meinen Kanal abonnieren, gute Gelegenheit, dass Sie das nicht verpassen, diese andere Sache. Okay, in dem Sinne, wir werden es ja dann wahrscheinlich sowieso auf die Art und Weise in der nächsten Woche wiedersehen. Und bis dahin. Der große Meister Elon Musk hat es geschafft, jetzt in den letzten Wochen so einen doppelten Rittberger hinzulegen, irgendwie dreifachen Salto vorwärts und wieder rückwärts, indem er erst gesagt hat, Bitcoin ist die große Zukunft und man kann jetzt also mit Bitcoin auch seine Tesla-Autos kaufen. Und er sei auch selber mit Milliardenbeträgen eingestiegen in den Bitcoin, worauf natürlich der Kurs erstmal durch die Decke gegangen ist. Und jetzt vor ein paar Tagen ist er angekommen und hat gesagt, ach nee, war alles doch bloß ein großer Aprilscherz. Ich habe mich vertan, der Energieverbrauch ist ja viel zu schlecht und mit so einer negativen Umweltbilanz will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine ganzen Bitcoins wieder verkauft und Teslas bezahlen kann man damit auch nicht. Und ich möchte in diesem Video jetzt einfach mal der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich um den Energieverbrauch von Bitcoin? Das ist nämlich gar nicht so ganz einfach und es gibt da Argumente in die verschiedenen Richtungen. Und dann, bevor ich richtig loslege, muss ich noch eine Sache loswerden. Nein, es ist nicht das Abo, also das natürlich auch, können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, aber darum geht es im Augenblick erstmal nicht. Sondern es geht darum, dass Elon Musk auf diese Art und Weise eigentlich, wenn er es mit traditionellen Finanzinstrumenten gemacht hätte, eigentlich Frontrunning begangen hat. Also das ist eine Form der Marktmanipulation. Ja, Frontrunning heißt, einer, der selber sozusagen Insider ist, der Bescheid weiß, rennt schnell vor den anderen los, kauft erst die Bitcoin, sagt dann, es ist eine ganz coole Sache, drängt damit jede Menge Leute in den Markt rein. Kaum geht auf die Art und Weise der Preis hoch, verkauft er das ganze Zeug wieder und sagt dann danach, ach, war doch bloß alles daneben. Ja, das ist Frontrunning. Und man muss natürlich sehen, das hat er hier wirklich genauso gemacht und das wäre auf jeden Fall eine Marktmanipulation, wären das traditionelle Instrumente gewesen. Naja, jetzt hat er eben bloß seinen Fanclub ausgebeutet, weil die halt in Bitcoin reingelockt hat und dann, nachdem er sich den goldenen Nasen mitverdient hat, abgezischt ist. Aber okay, das wie gesagt nur einfach mal am Rande erwähnt. Es gibt übrigens noch eine weitere Geschichte zu dem Video, was ich jetzt hier gerade mache. Nämlich, ich mache das teilweise zusammen mit Roman von dem Kanal Blocktrainer. Da gibt es die Story dahinter, dass ich mal ein anderes Video gemacht habe über Bitcoin oder sagen wir mal über das mögliche Ende von Bitcoin, ja, also wo es verschiedene sozusagen nicht ganz so saubere Möglichkeiten von Staaten gibt, vielleicht was gegen den Bitcoin zu tun. Und darauf hat also der Roman ein Reaction-Video gemacht und daraufhin haben dann unsere Zuschauer gemeinsam gesagt, macht ihr doch mal zusammen ein Video. Das wäre eine bestimmt interessante Sache. Deshalb haben wir ein Interview zusammen aufgenommen. Das ist auch ein bisschen ausgeufert, die ganze Geschichte in die verschiedensten Richtungen. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache das jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich greife einzelne der Argumente hier auf und blende den Roman zwischendurch einfach auch mal immer ein. Übrigens interessanter Kanal, also für den Fall, dass Sie sich für Bitcoin generell interessieren, sozusagen Hardcore Bitcoin, gucken Sie sich an, Blocktrainer, ich verlinke Ihnen das auch unter dem Video hier, dass Sie sich den Kanal einfach auch mal angucken. Aber wie gesagt, jetzt steigen wir hier erstmal ein und meinen Kanal haben Sie bestimmt sowieso schon abonniert, falls Sie vom Roman hierher gekommen sind. Wenn nicht, machen Sie es jetzt. Okay, und jetzt geht es um die Frage, wieso eigentlich hat Bitcoin einen hohen Energieverbrauch? Also wenn Sie es immer wieder gehört haben, dass immer wieder gesagt wird, der Energieverbrauch von Bitcoin und Co. ist wahnsinnig hoch. Warum ist das eigentlich so? Also könnte man das nicht auch anders machen? Und die Antwort lautet, nein, man könnte das nicht anders machen. Das ist eingebaut, das ist fest eingebaut und das ist Teil genau der Art und Weise, wie dieses Bitcoin-Netzwerk arbeitet. Es gibt doch nämlich diesen tollen, diese Methode Proof of Work und damit muss man, mit dieser Proof of Work Methode, muss man Energie verschwenden, um überhaupt die Sicherheit des Gesamtsystems sicherzustellen. Bisschen komische Geschichte, aber damit das fälschungssicher bleibt, dafür muss Energie verschwendet werden. Ich habe da ein anderes Video mal zu gemacht, verlinke ich Ihnen hier auch, dass Sie mal reingucken können, wie die Idee von diesem Algorithmus eigentlich ist. Aber jedenfalls ist es so konstruiert, dass eine Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk einfach viel, viel mehr Energie verbrauchen muss, als wenn man das mit normalen Clearing-Systemen über Banken macht. Also es muss einem klar sein, dass das so ist und es ist auch keine Sache, die geändert werden kann. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ah, da setzen sich ein paar Programmierer zusammen, die finden bestimmt schon was Tolleres. Nein, das ist beim Bitcoin so fest eingebaut, dass ist da dafür da, dass man die Werthaltigkeit dieses Systems sicherstellt. Es gibt andere solche Blockchain-Anwendungen im Augenblick, die mit anderen Methoden arbeiten, die auch ihre eigenen Nachteile haben. Damit kriegt man teilweise dieses Energieproblem weg. Aber solange man bei dieser Methode Proof of Work bleibt, ist es mit dem Energieverbrauch fest eingebaut und lässt sich so nicht ändern. Es gibt übrigens eine interessante Fehlansicht dazu. Viele Bitcoiner glauben, dass diese Energie, die dort reinfließt, jetzt sozusagen in diesem System gespeichert ist und sagen, das ist ja jetzt sozusagen der Preis, der für die Erzeugung erzeugt wird, der muss ja jetzt auf jeden Fall in dem Bitcoin drinstecken. Und das ist vollkommener Quatsch. Das ist nicht etwa so, dass es da drin gespeichert werden kann. Das ist also, wäre noch schöner, wenn man das speichern könnte. Also nicht noch schöner, sondern es wäre wirklich sehr schön, wenn man das speichern könnte, wenn man vielleicht die Energie am Ende auch wieder rausziehen könnte. Aber nein, das ist nicht so. Diese Energie muss tatsächlich verschwendet werden, damit das Ganze wirklich funktioniert. Das ist also nicht etwa so, dass dort auch die, sozusagen der Preis für diese Energie am Ende als Wert in dem Bitcoin mit drinsteckt. Es dient wirklich nur dazu, die Sicherheit der Transaktion, die Sicherheit des gesamten Netzwerks überhaupt erst zu erzeugen. Also das wird da drin nicht gespeichert, sondern es erzeugt wirklich nur der Energieverbrauch, der laufende Energieverbrauch erzeugt die Sicherheit dieses Systems. Mir hat einer meiner Zuschauer mal eine nette Metapher dazu geschickt. Der hat geschrieben, das ist ja ungefähr so wie bei Alchemie, wenn man aus Blei Gold machen könnte und dann aber dummerweise die ganze Zeit, damit das Gold bleibt, Energie aufwenden muss. Und wenn man die Energie plötzlich nicht aufwendet, dann fällt das Ganze wieder zurück und aus dem Gold wird wieder Blei. Und das ist eigentlich für meine Begriffe eine sehr gute Metapher. Genauso ist es hier auch. Das ist sozusagen nicht dauerhaft da drin gespeichert, sondern nein, es muss die ganze Zeit zugefügt werden, damit das Ganze weiterhin funktioniert. Und das wissen die Bitcoiner natürlich auch. Und deshalb gibt es also eine Argumentationsrichtung, die in etwas andere Richtung geht. Die sagt, okay, das stimmt schon, das ist eingebaut, aber das ist ja gar nicht so viel Energie. Man muss es ja mit irgendwas Gescheitem vergleichen. Also wird es beispielsweise verglichen mit der Energie, die im Bankensystem aufgewendet werden muss. Und dann stellt man fest, ja, im Bitcoin-Netzwerk sind es ungefähr 10% der Energie, die auch im Bankensystem verwendet werden. Das ist natürlich eine lächerliche Vergleichsgröße, die hier gemacht wird. Denn wir müssen sehen, dass in dem Bankennetzwerk natürlich ein Haufen an Serviceleistungen erbracht wird, wogegen in dem Bitcoin-Netzwerk einfach wesentlich weniger drinsteckt. Also wenn Sie sich das angucken, ist es so, dass der Energieverbrauch, den das Netzwerk im Augenblick verursacht, ungefähr der gleiche Energieverbrauch ist wie der von den Niederlanden. Das ist eine Zahl, die immer wieder durch die Presse gegangen ist. Auf der anderen Seite kriegen Sie dafür die Transaktionen ungefähr einer Sparkasse. So, Transaktionszahl einer Sparkasse. Das ist einfach unstimmig. Ja, es kann nicht sein, dass dieser riesige Energieverbrauch so wenig Transaktionen gegenübersteht. Und daran sieht man schon sofort, es ist einfach eben energetisch betrachtet eine reine Katastrophe. Da wird übrigens manchmal auch ein anderer Trick angewandt. Auf den möchte ich Sie nur aufmerksam machen. Nämlich so häufig gesagt, ja, gucken wir uns mal an, wie viel Energie wurde dann pro erzeugten Bitcoin aufgewendet. Eine ganz dumme Idee, denn die meisten Bitcoins sind sozusagen statisch, also die werden gar nicht hin und her bewegt. Das heißt also, hier wird sozusagen versucht, künstlich die Bezugsgröße aufzublähen, damit man nicht merkt, wie wenig Transaktionen eben diesem exorbitanten Energieverbrauch überhaupt gegenüberstehen. Okay, was kann man denn jetzt noch zur Verteidigung des Bitcoin-Netzwerks anbringen? Nun, man kann beispielsweise sagen, es ist ja hauptsächlich grüne Energie, die dort reinfließt. Also es ist alles ganz toll und umweltfreundlich und CO2 gar kein Problem und sowas. Und ist alles gar nicht so fürchterlich schlimm. Und hören wir uns zu dem Thema einfach mal ganz kurz an, was jetzt also Roman, wie gesagt von dem Kanal Blockchainer, in dem Interview mit mir darüber gesagt hat.
Es ist definitiv Stromverbrauch da und der ist ein Problem. Der erzeugt CO2 und das ist was wir nicht wollen. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns eigentlich fürs Klima verändern oder uns versuchen, dahingehend zu verändern, dass wir aufs Klima aufpassen und so weiter und so fort. Man darf aber bei diesen Argumentationen, und das fehlt mir auf der anderen Seite ständig, nicht vergessen, was Bitcoin auch für positive Effekte haben kann, auch auf unseren Stromverbrauch und auf unser Klima. Das ist nämlich sehr interessant. Es ist von Cambridge, von der Universität mittlerweile, auf der Seite kann man das gucken, wie viel Bitcoin an Stromverbrauch, an CO2 erzeugt, aber vor allem auch aus welchen Energiequellen das kommt. Und mittlerweile ist es so, dass 75% der Miner zum Teil erneuerbare Energie nutzen. Nicht immer, das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit und so an, aber die ziehen ihre Rechenleistung um. Und das Interessante ist, das sieht man auch in den Spikes, in der Hashrate, wenn Jahreszeiten wechseln sind, dann sieht man, dass sie ihre Miner wirklich von Lokalität A zu B fahren und dann tatsächlich auch zum Teil wieder Kohlekraft und sowas in Anspruch nehmen. Wir haben aber insgesamt...
Also manchmal, stopp, an der Stelle ja. Muss ich leider auch gleich mal bremsen. Das ist keine Marginalbetrachtung. Also ich habe da mal ein nettes Video zu gemacht, fällt mir hier ein, ja, das werde ich auch gleich verlinken, nämlich warum Tesla derzeit mit 100% Kohlestrom fährt. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Man könnte diese ganze regenerative Energie, die hier verwendet wird, könnte man ja andernfalls verwenden, um an anderer Stelle Kohlekraftwerke abzuschalten.
Ich kenne die Argumentation, die entkräfte ich jetzt gleich.
Dieses 100% Kohlestrom für Tesla, Argument. Das ist eines, das möchte ich hier nochmal kurz ausführen. Wie gesagt, es gibt ein anderes ausführliches Video dazu, können Sie sich ansehen. Da lege ich das insgesamt dar und das ist vom Prinzip her eine sogenannte Marginalbetrachtung, die erforderlich ist. Also, es wird häufig so gemacht, als hätte man, wenn man einen neuen elektrischen Verbraucher dazu bringt, also zum Beispiel Elektroauto oder zum Beispiel in einem Bitcoin-Miner, dass man sagt, ich baue gleichzeitig eine Solaranlage dazu und deshalb ist das Ganze vollkommen neutral. Also man rechnet jetzt 100% Solar, rechnet man zu diesem einen Verbraucher zu. Und das ist Quatsch, weil dieser Verbraucher zusätzlich Strom verbraucht gegenüber dem Stand vorher. Und wenn die Solaranlage gebaut worden wäre, ohne dass der Verbraucher dazugekommen wäre, wäre eben dieser Strom aus der Solaranlage zu 100% eingesetzt worden oder hätte 100% eingesetzt werden können, um die schlechteste andere Energiequelle zu verdrängen. Also dann die schwärzeste Energiequelle hätte durch diese grüne Energiequelle verdrängt werden können. Dadurch, dass wir den weiteren Verbraucher jetzt aber hinzufügen, geht dieses Verdrängen der schlechten Energiequelle nicht mehr. Und deshalb müssen wir die schlechte Energiequelle zu 100% diesem neuen Verbraucher zurechnen. Das ist eine Argumentation, ich weiß, die ist erstmal sehr komisch, aber Sie sind hier auf einem Kanal, der sich sehr viel mit Spieltheorie beschäftigt. Das ist ja nicht das Hauptgebiet, was ich hier mache. Und das heißt, da muss man einfach durch diese Art von Betrachtung. Das ist die einzig entscheidungsrelevante Größe, die wir ja tatsächlich haben. Also marginal heißt immer das, was am Ende gerade noch entscheidungsrelevant dazukommt. Okay, ist vielleicht eine blöde Übersetzung wieder mal vom Englischen marginal, ja. Aber jedenfalls, das ist die Grundidee dahinter. Und um diese Betrachtung kommen wir eben nicht herum. Das heißt also, dieser Zusammenhang besteht fast immer. Ich sage Ihnen gleich zwei Ausnahmen. Ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen, was auch wieder so eine Trickformulierung ist in meinen Augen. Wenn es beispielsweise heißt, 75% der Miner benutzen mindestens teilweise grüne Energie, dann ist es natürlich einfach nur der Versuch, grüne Energie mit 75% dieser Zahl in Verbindung zu bringen. Aber wenn Sie eben teilweise grüne Energie verwenden, dann heißt das, wir müssen es natürlich, wenn wir schon die Durchschnittsbetrachtung machen, wie hier, müssen wir die Durchschnittsbetrachtung bitte auch richtig machen. Und dann kommen wir zum Schluss, dass ungefähr 39% der von den Minern verbrauchten Energie aus grünen Energiequellen kommt. Also das heißt, etwa also 60% oder mehr als 60% kommen sozusagen aus schwarzen Energiequellen. Also das ist auch noch nicht mal besonders günstig, diese Zusammensetzung, selbst dann, wenn wir die Durchschnittsbetrachtung verwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal ein paar weitere Argumente sagen, wieso plötzlich aus Richtung der Bitcoin. Der große Meister Elon Musk hat es geschafft, jetzt in den letzten Wochen so einen doppelten Rittberger hinzulegen, irgendwie dreifachen Salto vorwärts und wieder rückwärts, indem er erst gesagt hat, Bitcoin ist die große Zukunft und man kann jetzt also mit Bitcoin auch seine Tesla-Autos kaufen. Und er sei auch selber mit Milliardenbeträgen eingestiegen in den Bitcoin, worauf natürlich der Kurs erstmal durch die Decke gegangen ist. Und jetzt vor ein paar Tagen ist er angekommen und hat gesagt, ach nee, war alles doch bloß ein großer Aprilscherz. Ich habe mich vertan, der Energieverbrauch ist ja viel zu schlecht und mit so einer negativen Umweltbilanz will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine ganzen Bitcoins wieder verkauft und Teslas bezahlen kann man damit auch nicht. Und ich möchte in diesem Video jetzt einfach mal der Frage nachgehen, wie steht es eigentlich um den Energieverbrauch von Bitcoin? Das ist nämlich gar nicht so ganz einfach und es gibt da Argumente in die verschiedenen Richtungen. Und dann, bevor ich richtig loslege, muss ich noch eine Sache loswerden. Nein, es ist nicht das Abo, also das natürlich auch, können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, aber darum geht es im Augenblick erstmal nicht. Sondern es geht darum, dass Elon Musk auf diese Art und Weise eigentlich, wenn er es mit traditionellen Finanzinstrumenten gemacht hätte, eigentlich Frontrunning begangen hat. Also das ist eine Form der Marktmanipulation. Ja, Frontrunning heißt, einer, der selber sozusagen Insider ist, der Bescheid weiß, rennt schnell vor den anderen los, kauft erst die Bitcoin, sagt dann, es ist eine ganz coole Sache, drängt damit jede Menge Leute in den Markt rein. Kaum geht auf die Art und Weise der Preis hoch, verkauft er das ganze Zeug wieder und sagt dann danach, ach, war doch bloß alles daneben. Ja, das ist Frontrunning. Und man muss natürlich sehen, das hat er hier wirklich genauso gemacht und das wäre auf jeden Fall eine Marktmanipulation, wären das traditionelle Instrumente gewesen. Naja, jetzt hat er eben bloß seinen Fanclub ausgebeutet, weil die halt in Bitcoin reingelockt hat und dann, nachdem er sich den goldenen Nasen mitverdient hat, abgezischt ist. Aber okay, das wie gesagt nur einfach mal am Rande erwähnt. Es gibt übrigens noch eine weitere Geschichte zu dem Video, was ich jetzt hier gerade mache. Nämlich, ich mache das teilweise zusammen mit Roman von dem Kanal Blocktrainer. Da gibt es also gibt's die Story dahinter, dass ich mal ein anderes Video gemacht habe über Bitcoin oder sagen wir mal über das mögliche Ende von Bitcoin. Ja, also wo es verschiedene sozusagen nicht ganz so saubere Möglichkeiten von Staaten gibt, vielleicht was gegen den Bitcoin zu tun. Und darauf hat also der Roman ein Reaction-Video gemacht und daraufhin haben dann unsere Zuschauer gemeinsam gesagt, macht ihr doch mal zusammen ein Video. Das wäre eine bestimmt interessante Sache. Deshalb haben wir ein Interview zusammen aufgenommen. Das ist auch ein bisschen ausgeufert. Die ganze Geschichte in die verschiedensten Richtungen und deshalb habe ich mir gedacht, mache das jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich greife einzelne der Argumente hier auf und blende den Roman zwischendurch einfach auch mal immer ein. Übrigens interessanter Kanal, also für den Fall, dass Sie sich für Bitcoin generell interessieren, sozusagen Hardcore Bitcoin, gucken Sie sich an, Blocktrainer, ich verlinke Ihnen das auch unter dem Video hier, dass Sie sich den Kanal einfach auch mal angucken. Aber wie gesagt, jetzt steigen wir hier erstmal ein und meinen Kanal haben Sie bestimmt sowieso schon abonniert, falls Sie vom Roman hierher gekommen sind. Wenn nicht, machen Sie es jetzt. Okay, und jetzt geht es um die Frage, wieso eigentlich hat Bitcoin einen hohen Energieverbrauch? Also wir es immer wieder gehört haben, dass immer wieder gesagt wird, der Energieverbrauch von Bitcoin und Co. ist wahnsinnig hoch. Warum ist das eigentlich so? Also könnte man das nicht auch anders machen? Und die Antwort lautet, nein, man könnte das nicht anders machen. Das ist eingebaut, das ist fest eingebaut und das ist Teil genau der Art und Weise, wie dieses Bitcoin-Netzwerk arbeitet. Es gibt doch nämlich diesen tollen, diese Methode Proof of Work. Und damit muss man, mit dieser Proof of Work Methode, muss man Energie verschwenden, um überhaupt die Sicherheit des Gesamtsystems sicherzustellen. Bisschen komische Geschichte, aber damit das fälschungssicher bleibt, dafür muss Energie verschwendet werden. Ich habe da ein anderes Video mal zu gemacht, verlinke ich Ihnen hier auch, dass Sie mal reingucken können, wie die Idee von diesem Algorithmus eigentlich ist. Aber jedenfalls ist es so konstruiert, dass eine Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk einfach viel, viel mehr Energie verbrauchen muss, als wenn man das mit normalen Clearing-Systemen über Banken macht. Also es muss einem klar sein, dass das so ist und es ist auch keine Sache, die geändert werden kann. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, da setzen sich ein paar Programmierer zusammen, die finden bestimmt schon was Tolleres. Nein, das ist beim Bitcoin so fest eingebaut. Das ist dafür da, dass man die Werthaltigkeit dieses Systems sicherstellt. Es gibt andere solche Blockchain-Anwendungen im Augenblick, die mit anderen Methoden arbeiten, die auch ihre eigenen Nachteile haben. Damit kriegt man teilweise dieses Energieproblem weg. Aber solange man bei dieser Methode Proof of Work bleibt, ist es mit dem Energieverbrauch fest eingebaut und lässt sich so nicht ändern. Es gibt übrigens eine interessante Fehlansicht dazu. Viele Bitcoiner glauben, dass diese Energie, die dort reinfließt, jetzt sozusagen in diesem System gespeichert ist und sagen, das ist ja jetzt sozusagen der Preis, der für die Erzeugung erzeugt wird, der muss ja jetzt auf jeden Fall in dem Bitcoin drinstecken und das ist vollkommener Quatsch. Das ist nicht etwa so, dass es da drin gespeichert werden kann. Das ist also, wäre noch schöner, wenn man das speichern könnte. Also nicht noch schöner, sondern es wäre wirklich sehr schön, wenn man das speichern könnte, wenn man vielleicht die Energie am Ende auch wieder rausziehen könnte. Aber nein, das ist nicht so. Diese Energie muss tatsächlich verschwendet werden, damit das Ganze wirklich funktioniert. Das ist also nicht etwa so, dass dort auch die, sozusagen der Preis für diese Energie am Ende als Wert in dem Bitcoin mit drinsteckt. Es dient wirklich nur dazu, die Sicherheit der Transaktion, die Sicherheit des gesamten Netzwerks überhaupt erst zu erzeugen. Also das wird da drin nicht gespeichert, sondern es erzeugt wirklich nur der Energieverbrauch, der laufende Energieverbrauch erzeugt die Sicherheit dieses Systems. Mir hat einer meiner Zuschauer mal eine nette Metapher dazu geschickt. Der hat geschrieben, das ist ja ungefähr so wie bei Alchemie, wenn man aus Blei Gold machen könnte und dann aber dummerweise die ganze Zeit, damit das Gold bleibt, Energie aufwenden muss. Und wenn man die Energie plötzlich nicht aufwendet, dann fällt das Ganze wieder zurück und aus dem Gold wird wieder Blei. Und das ist eigentlich für meine Begriffe eine sehr gute Metapher. Genauso ist es hier auch. Das ist sozusagen nicht dauerhaft da drin gespeichert, sondern nein, es muss die ganze Zeit zugefügt werden, damit das Ganze weiterhin funktioniert. Und das wissen die Bitcoiner natürlich auch. Und deshalb gibt es also eine Argumentationsrichtung, die in eine etwas andere Richtung geht. Die sagt, okay, das stimmt schon, das ist eingebaut, aber das ist ja gar nicht so viel Energie. Man muss es ja mit irgendwas Gescheitem vergleichen. Also wird es beispielsweise verglichen mit der Energie, die im Bankensystem aufgewendet werden muss. Und dann stellt man fest, ja, im Bitcoin-Netzwerk sind es ungefähr 10% der Energie, die auch im Bankensystem verwendet werden. Das ist natürlich eine lächerliche Vergleichsgröße, die hier gemacht wird. Denn wir müssen sehen, dass in dem Bankennetzwerk natürlich ein Haufen an Serviceleistungen erbracht wird, wogegen in dem Bitcoin-Netzwerk einfach wesentlich weniger drinsteckt. Also wenn Sie sich das angucken, ist es so, dass der Energieverbrauch, den das Netzwerk im Augenblick verursacht, ungefähr der gleiche Energieverbrauch ist wie der von den Niederlanden. Das ist eine Zahl, die immer wieder durch die Presse gegangen ist. Auf der anderen Seite kriegen Sie dafür die Transaktionen ungefähr einer Sparkasse. So, Transaktionszahl einer Sparkasse. Das ist einfach unstimmig. Ja, es kann nicht sein, dass dieser riesige Energieverbrauch so wenig Transaktionen gegenübersteht. Und daran sieht man schon sofort, es ist einfach eben energetisch betrachtet eine reine Katastrophe. Da wird übrigens manchmal auch ein anderer Trick angewandt, auf den möchte ich Sie nur aufmerksam machen. Nämlich wird häufig gesagt, ja, gucken wir uns mal an, wie viel Energie wurde dann pro erzeugten Bitcoin aufgewendet. Eine ganz dumme Idee, denn die meisten Bitcoins sind sozusagen statisch, die werden gar nicht hin und her bewegt. Das heißt also, hier wird sozusagen versucht, künstlich die Bezugsgröße aufzublähen, damit man nicht merkt, wie wenig Transaktionen in diesem exorbitanten Energieverbrauch überhaupt gegenüberstehen. Okay, was kann man denn jetzt noch zur Verteidigung des Bitcoin-Netzwerks anbringen? Nun, man kann beispielsweise sagen, es ist ja hauptsächlich grüne Energie, die dort reinfließt. Also es ist alles ganz toll und umweltfreundlich und CO2 gar kein Problem und sowas. Und ist alles gar nicht so fürchterlich schlimm. Und hören wir uns zu dem Thema einfach mal ganz kurz an, was jetzt also Roman, wie gesagt, von dem Kanal Blockchainer, in dem Interview mit mir darüber gesagt hat.
Es ist definitiv Stromverbrauch da und der ist ein Problem. Der erzeugt CO2 und das ist was wir nicht wollen. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns eigentlich fürs Klima verändern oder uns versuchen, dahingehend zu verändern, dass wir aufs Klima aufpassen und so weiter und so fort. Man darf aber bei diesen Argumentationen, und das fehlt mir auf der anderen Seite ständig, nicht vergessen, was Bitcoin auch für positive Effekte haben kann, auch auf unseren Stromverbrauch und auf unser Klima. Das ist nämlich sehr interessant. Es ist von Cambridge, von der Universität mittlerweile, auf der Seite kann man das gucken, wie viel Bitcoin an Stromverbrauch, an CO2 erzeugt, aber vor allem auch aus welchen Energiequellen das kommt. Und mittlerweile ist es so, dass 75% der Miner zum Teil erneuerbare Energie nutzen. Nicht immer, das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit und so an, aber die ziehen ihre Rechenleistung um. Und das Interessante ist, das sieht man auch in den Spikes, in der Hashrate, wenn Jahreszeiten wechseln sind, dann sieht man, dass sie ihre Miner wirklich von Lokalität A zu B fahren und dann tatsächlich auch zum Teil wieder Kohlekraft und sowas in Anspruch nehmen. Wir haben aber insgesamt...
Also manchmal, stopp, an der Stelle muss ich leider auch gleich mal bremsen. Das ist keine Marginalbetrachtung. Also ich habe da mal ein nettes Video zu gemacht, fällt mir hier ein, ja, das werde ich auch gleich verlinken, nämlich warum Tesla derzeit mit 100% Kohlestrom fährt. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Man könnte diese ganze regenerative Energie, die hier verwendet wird, könnte man ja andernfalls verwenden, um an anderer Stelle Kohlekraftwerke abzuschalten.
Ich kenne die Argumentation, die entkräfte ich jetzt gleich.
Dieses 100% Kohlestrom für Tesla Argument, das ist eines, das möchte ich hier nochmal kurz ausführen. Wie gesagt, es gibt ein anderes ausführliches Video dazu, können Sie sich ansehen. Da lege ich das insgesamt dar. Und das ist vom Prinzip her eine sogenannte Marginalbetrachtung, die erforderlich ist. Also, es wird häufig so gemacht, als hätte man, wenn man einen neuen elektrischen Verbraucher dazu bringt, also zum Beispiel ein Elektroauto oder zum Beispiel in einem Bitcoin-Miner, dass man sagt, ich baue gleichzeitig eine Solaranlage dazu und deshalb ist das Ganze vollkommen neutral. Also man rechnet jetzt 100% Solar, rechnet man zu diesem einen Verbraucher zu. Und das ist Quatsch, weil dieser Verbraucher zusätzlich Strom verbraucht gegenüber dem Stand vorher. Und wenn die Solaranlage gebaut worden wäre, ohne dass der Verbraucher dazugekommen wäre, wäre eben dieser Strom aus der Solaranlage zu 100% eingesetzt worden oder hätte 100% eingesetzt werden können, um die schlechteste andere Energiequelle zu verdrängen. Also die schwärzeste Energiequelle hätte durch diese grüne Energiequelle verdrängt werden können. Dadurch, dass wir den weiteren Verbraucher jetzt aber hinzufügen, geht dieses Verdrängen der schlechten Energiequelle nicht mehr. Und deshalb müssen wir die schlechte Energiequelle zu 100% diesem neuen Verbraucher zurechnen. Das ist eine Argumentation, ich weiß, die ist erstmal sehr komisch, aber Sie sind hier auf einem Kanal, der sich sehr viel mit Spieltheorie beschäftigt. Das ist ja nicht das Hauptgebiet, was ich hier mache. Und das heißt, da muss man einfach durch diese Art von Betrachtung. Das ist die einzig entscheidungsrelevante Größe, die wir ja tatsächlich haben. Also marginal heißt immer das, was am Ende gerade noch entscheidungsrelevant dazukommt. Okay, ist vielleicht eine blöde Übersetzung wieder mal vom Englischen marginal her. Aber jedenfalls, das ist die Grundidee dahinter. Und um diese Betrachtung kommen wir eben nicht herum. Das heißt also, dieser Zusammenhang besteht fast immer. Ich sage Ihnen gleich zwei Ausnahmen. Ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen, was auch wieder so eine Trickformulierung ist in meinen Augen. Wenn es beispielsweise heißt, 75% der Miner benutzen mindestens teilweise grüne Energie, dann ist es natürlich einfach nur der Versuch, grüne Energie mit 75% dieser Zahl in Verbindung zu bringen. Aber wenn Sie eben teilweise grüne Energie verwenden, dann heißt das, wir müssen es natürlich, wenn wir schon die Durchschnittsbetrachtung machen, wie hier, müssen wir die Durchschnittsbetrachtung bitte auch richtig machen. Und dann kommen wir zum Schluss, dass ungefähr 39% der von den Minern verbrauchten Energie aus grünen Energiequellen kommt. Also das heißt, etwa also 60% oder mehr als 60% kommen sozusagen aus schwarzen Energiequellen. Also das ist auch noch nicht mal besonders günstig, diese Zusammensetzung, selbst dann, wenn wir die Durchschnittsbetrachtung verwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal ein paar weitere Argumente sagen, wieso plötzlich aus Richtung der Bitcoiner gesagt wird, dann ist doch gar nicht so fürchterlich schlimm. Und da gibt es einen Sonderfall, der häufig erwähnt wird, nämlich der Standort dieser grünen Energieerzeugung lässt eine andere Verwendung dieser Energie überhaupt gar nicht zu. Ich blende dazu noch mal kurz den Roman ein.
Letzten Endes ist es so, dass mittlerweile gesamt 35% der Energie aus erneuerbarer Energie kommt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber diese 35% der erneuerbaren Energie fehlt halt an einer anderen Stelle, wo mit Kohlekraft aufgefüllt wird. Ja, dann hast du nichts gewonnen. Bitcoin hat die Energie verbraucht und irgendwem anderes diese erneuerbare Energie weggenommen. Das ist aber nicht der Fall. Genau darum geht es nämlich. Nee, aber genau darum geht es. Tesla hat seine Ladesäulen irgendwo in einer Stadt stehen und in Ballungsgebieten. Die kriegen ihren Strom definitiv von Quellen, die auch anderweitig benutzt werden könnten. Bitcoin wird teilweise in der absoluten Pampa betrieben. Bei Energieerzeugern, die gar keine Abnehmer haben. Da gibt es keine Abnehmer. Die haben auch gar kein Geld, ihre grüne oder erneuerbare Energie in Ballungsgebiete zu liefern. Die sind viel zu klein dafür. Da stellt aber irgendein Miner eine kleine Halle hin, setzt da eine Belüftungsanlage rein, schmeißt da seine 500 Miner rein und dann zieht er dem Betreiber auf einmal den Strom ab und bezahlt den Betreiber. Dieser Betreiber, der vorher viel zu klein war, um irgendwie sich auszubauen, den Strom in Ballungsgebiete zu liefern, kriegt auf einmal eine Art Subventionierung durch den Mining-Strom, kann sich immer größer ausbauen, immer mehr grüne Energie bauen in einem Gebiet, wo es sonst gar keine Abnehmer gibt und ist sogar irgendwann in der Lage, vielleicht diese Energie zu transferieren und tatsächlich in Ballungsgebiete zu liefern. Das heißt, Bitcoin...
Na klar, das ist ja der Trick. Man versucht jetzt so zuzuordnen, dass man sagt, ja, das ist jetzt grüne Energie, die an anderer Stelle unter gar keinen Umständen hätte benutzt werden können. Wir hatten anschließend übrigens auch ein paar Studien geschickt. Leider ist jetzt die wirklich relevante Größe, geht daraus nicht hervor, nämlich wie viel von dieser grünen Stromerzeugung gibt es jetzt eigentlich, die auf eine andere Weise überhaupt gar nicht hätte verwendet werden können. Aber es ist vollkommen klar, wenn der Gesamtgrünanteil überhaupt nur 39% ist, dann kann dieser Teil natürlich ein noch viel kleinerer Teil nur sein. Es muss also ein winziger Teil sein, der wirklich an so entfernten Stellen auf der Welt liegt, dass das überhaupt gar nicht auf eine andere Weise verwendet werden könnte. Also mitten in der Pampa sozusagen grüne Energiequellen. Ich möchte aber auch darauf aufmerksam machen, dass das natürlich auch eine unglaubliche Umweltzerstörung ist. Also das heißt, wir sprechen hier von Gebieten, die also total abgelegen sind. Und da auf einmal bauen wir dann Windanlagen rein und Solarparks und weiß der Teufel was nicht alles oder zerstören irgendwelche Flüsse, indem wir dort irgendwie Wasserkraftwerke und sowas einbauen. Also ob das dann wirklich so ganz umweltfreundlich ist, möchte ich auch nochmal dahingestellt sein lassen, denn genau davon sprechen wir. Also wir gehen dann raus plötzlich aus den Ballungsräumen und die bisher unberührten Teile der Welt versauen wir dann jetzt auch noch mit solchen Energieerzeugungen. Aber selbst wenn wir es könnten, müssen wir uns natürlich auch überlegen, wir könnten hier von dort die Energie vielleicht auch wegtransportieren, also notfalls einfach, indem wir Wasserstoff erzeugen und das Gas abtransportieren zum Beispiel. Also auch diese Möglichkeiten gäbe es ja noch. Also ich halte dieses Argument auch für ein völliges Scheinargument, für eins, was in die falsche Richtung geht. Gucken wir uns mal einen weiteren Sonderfall an. Und das ist der vielleicht interessantere Sonderfall. Das ist nämlich die sogenannte negative Regelenergie. Also, Sie müssen sich vorstellen, dass in unseren bisherigen Stromnetzen an einzelnen Stellen im Augenblick plötzlich unerwartet viel Strom erzeugt wird. Also zum Beispiel, weil plötzlich Wind losgeht oder eben plötzlich eine Wolke weg ist und unerwartet viel Solarstrom anfällt. Und das ist etwas, was die Netze so auch nicht vertragen. Das heißt also, man braucht dann Regelenergie. Und in diesem Fall ist es negative Regelenergie. Das heißt, man bezahlt jetzt einzelne Verbraucher dafür, dass die schnell viel Energie abnehmen, um das Netz zu stabilisieren. Ja, diese negative Regelenergie. Diesen Fall gibt es natürlich. Also der ist tatsächlich vorhanden und es gibt auch einige, die eine Zeit lang relativ gut damit verdient haben, dass sie einfach schnell Energie abgenommen haben und dafür bezahlt worden sind. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Also in dem Maße, in dem unser Stromnetz besser ausgebaut wird, fällt dieser Effekt natürlich komplett weg. Und wir müssen auch sehen, dass damit natürlich das Bitcoin-Mining, also wenn man an der Stelle sozusagen Bitcoins mint aus dieser negativen Regelenergie heraus, dass das natürlich in Konkurrenz steht zu Speichermedien oder zu Speichertechnologien, also Stromspeichertechnologien. Das heißt also, in dem Maße, in dem wir lokale Stromspeicher hätten, wäre diese negative Regelenergie, brauchte man sozusagen nicht mehr zu verschwenden, wie, also dass wir jetzt eben Bitcoin damit meinen, so man würde die einfach kurzfristig speichern und dann direkt danach wieder abgeben, wenn man das Zeug eben sozusagen wie normal wieder im Netz verwenden kann. Also ich glaube, das ist auch eine Argumentation, bei der wir uns einfach klar darüber sein müssen, dass es eine ist, die letztlich eine falsche Argumentation ist. Und da möchte ich jetzt zu dem letzten Argument kommen, warum das mit dem Bitcoin-Netzwerk vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist. Und das ist jetzt erstaunlicherweise ein stimmiges Argument. Das ist für meine Begriffe auch das einzige stimmige Argument. Nämlich, das Bitcoin-Netzwerk ist überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, Massentransaktionen auszuführen. Also das Bitcoin-Netzwerk ist eigentlich nur eines, auf dem sehr wenige Transaktionen, Größenordnung so eine Handvoll pro Sekunde, ja, also das ist tatsächlich die Größenordnung weltweit, die damit abgewickelt werden können. Und was man stattdessen für Massentransaktionen verwendet, ist eine Schicht oben drüber. Also wir sprechen da von Layers, ja, Layer ist das englische Wort für Schicht, und wir haben hier einen sogenannten Second Layer, also eine zweite Schicht, da wird eine Transaktionsschicht über die Bitcoin-Schicht drüber gelegt. Ja, also ganz unten sozusagen gibt es das Bitcoin-Netzwerk, oben drüber gibt es eine weitere Ebene und das ist eine Transaktionsebene. Und diese Bitcoin-Ledger, also das Konto sozusagen, ja, was da geführt wird, das ist einfach nur die Infrastruktur und die verursacht immer gleich viel Fixkosten, egal wie viel sonst so drumherum passiert. Und in dem Augenblick, wo echte Transaktionen stattfinden, finden die auf diesem anderen Netzwerk oben drüber statt. Und da ist es wesentlich billiger. Also da braucht man nicht diesen ganzen komischen Energiekram aus den verschiedenen Gründen. Also man braucht natürlich auch Energie. Ja, man braucht eben wesentlich weniger Energie, als man es in diesem Bitcoin-Netzwerk braucht. Und was jetzt passiert ist, dass ich sozusagen diese Fixkosten, die wir haben, damit unser Gold, unser alchemistisch erzeugtes Gold, dass das tatsächlich auch Gold bleibt. Ja, diese Energie die bleibt sozusagen immer die gleiche. Das sind einfach Fixkosten, die da sind. Und wenn auf der zweiten Schicht oben drüber ganz, ganz viele Transaktionen stattfinden, dann verteilt sich das, was wir dort an Energie haben, nämlich die von Linden, Niederlanden, verteilt sich dann auf einmal auf wesentlich mehr Transaktionen. Und das auf einmal ist ein wirklich schlimmiges Argument. Also stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt wirklich ein richtig stark ausgenutztes Netzwerk oben drüber, bei dem Milliarden von Transaktionen irgendwie die ganze Zeit ablaufen würden. Dann auf einmal merken Sie, ist plötzlich auch die einzelne Transaktion nicht mehr besonders teuer, wenn wir das in Energie messen. Also dann auf einmal ist eben genauso, wie wir das auch im Bankensystem haben, dass wir sagen, ja, stimmt, auf einmal steht diesem Stromverbrauch der Niederlande sehr, sehr viel an Transaktionen gegenüber. Und dann ist für die einzelne Transaktion eben doch plötzlich relativ billig geworden. Das heißt, es hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, also energetisch billig, ja? Es hängt jetzt auf einmal davon ab, wie stark sich diese anderen Schichten oben drüber eigentlich ausbreiten können. Das ist noch nicht so vollkommen perfekt, was dort abläuft. Aber es ist für meine Begriffe also etwas Notwendiges und auch das Einzige, womit tatsächlich die Zukunft sozusagen von Bitcoin richtig gewährleistet werden kann. Und wie die Details dazu aussehen, da lasse ich jetzt nochmal kurz Roman zu Wort kommen.
Das Interessante ist, dass das Bitcoin-Netzwerk eigentlich gar nicht als schnell gilt. Also tatsächlich ist es sogar so, dass es eigentlich als sehr langsam gilt und dass man halt sagt, naja, alles in allem soll Bitcoin als Mainlayer aber auch gar nicht der Layer sein, der das Ganze transportiert, sondern eigentlich der Layer sein, der das Ganze settelt. Das bedeutet, eigentlich ist das mit diesen Clearing-Systemen im Bitcoin-Netzwerk betitelt man das in der Regel eher als Second Layer, auch schon so die Lösung, wie man die Transaktionsgeschwindigkeit realisieren möchte. Beispielsweise habe ich hier so eine Node, da auf der laufen quasi zwei Geräte. Das ist zum einen eine...
Das musst du immer zeigen, oder? Das ist so cool, das muss man einfach mal hochhalten, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Gerät. Also das hier ist ein Raspberry Pi 4 und darunter ist eine ganz normale SSD. Kostet zusammen maximal so um die 200 Euro und dann ist man damit am Start. Das ist eine Bitcoin-Full-Node, das heißt, da ist jede Transaktion drauf, die es jemals in dem Bitcoin-Netzwerk gab. Plus, da ist eine Lightning-Node drauf. Das ist ein weiteres Netzwerk, was mit Bitcoin arbeitet oder was Bitcoin verwendet. Und das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen anderen Teilnehmer im Netzwerk habe, der auch so eine Node hat, dann kann ich zudem einen Payment-Channel aufmachen und kann mit dem Bitcoin austauschen, im Cent-Bereich an Transaktionskosten, also wenn ich direkt mit dem handel, sogar ohne Transaktionskosten, wenn ich über den zu anderen Teilnehmern im Netzwerk handel, zu denen ich selber keinen Channel habe, aber das ist dann wie so eine Masche, wie beim Internet auch, kann ich über andere Teilnehmer zu anderen Teilnehmern gelangen quasi, und dann zahle ich denen eine kleine Gebühr dafür, und das ist aber im Cent-Bereich, und diese Geräte schaffen untereinander 1 Million Transaktionen die Sekunde. Und dort kann ich Bitcoin extrem schnell verschicken. So könnte man das als dezentrale Lösung machen. Es gibt aber auch, weil das noch...
Aber warte mal, das ist doch dann eigentlich bereits wieder eine Clearing-Lösung, oder? Ja, das heißt, du hast auch sozusagen Clearing-Schritte zwischen diesen offiziellen Bitcoin-Transaktionen. Das ist das, was du gerade beschreibst, oder?
Ganz genau. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Fall, wie ja bei uns im Geldsystem auch. Wenn man sich jetzt mal die Zentralbanken als solche vorstellt, die haben ja als Aufgabe, unserem Geld den Wert zu geben oder Wertstabilität zu gewährleisten und sicherzustellen, dass das Geld so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das wird aber gar nicht an den Zentralbanken an uns ausgegeben oder wir machen auch unseren Handel gar nicht über die Zentralbanken, sondern auch dort über Second Layer wie Banken, PayPal und so weiter. Und das ist bei Bitcoin genau der gleiche Fall. Das heißt, man muss sich das den Bitcoin Main Layer muss man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen wie so eine Zentralbank mit der Aufgabe, den Bitcoin-Wert zu garantieren. Das heißt, das ist gar nicht dafür gedacht, schnell zu sein. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man Settlements machen kann, auch in Milliardenbetragshöhe und dann auch ruhig mal eine Stunde warten kann bei solchen großen Beträgen und kann aber auch sagen, naja, wir gehen jetzt zum Beispiel als PayPal hin, holen 10 Millionen Dollar Gegenwert an Bitcoin aus dem Netzwerk raus, also wir locken die mehr oder weniger für unsere Kunden, behalten die auf unserer Wallet und die Kunden können dann bei uns Transaktionen machen und was aber der Mainlayer eigentlich tut, ist, diesen Wert von Bitcoin zu garantieren. Und hier würde man zum Beispiel sagen, naja, aber das ist ja nicht wirklich gut, weil das macht ja den Use Case von Bitcoin weg, dass wir eigentlich ja dieses Netzwerk haben wollen, um Peer-to-Peer handeln zu können. Und das stimmt natürlich in gewisser Form. Aber auf der anderen Ebene ist es so, dass wir Gott sei Dank immer Lösungen haben, die frei sind, die sowas auch ermöglichen. Das heißt, ich finde es nicht schlimm, dass PayPal eine zentrale Lösung bietet, Bitcoin zu transferieren und zu handeln. Wichtig ist aber, dass dieses Netzwerk immer so offen und frei ist, dieses Settlement-Netzwerk, dass ich immer offene und freie Lösungen bauen kann, die damit interagieren. Und das ist eigentlich der Use Case von Mainlayer.
Also das heißt, du plädierst hier eigentlich dafür, es gibt in Wahrheit die alten Clearing-Systeme, meinetwegen auch neue Clearing-Systeme, aber es gibt jedenfalls Clearing-Systeme. Ja, also Tage 2 sozusagen müsste gar nicht abgeschaltet werden, sondern das ist im Grunde genommen eine Ebene, die auf dem Hauptlayer drauf liegt.
Ja.
Und damit willst du sagen, die Massentransaktionen machen.
Ja.
Aber dann hat man doch ein Counterparty-Risk, oder? Also dann hast du doch immer die Gegenseite mit drin als, naja, jemand, der ausfallen kann.
Ganz genau. Und deswegen gibt es ja auch dort bereits, ich sag mal, während Bitcoin in dem Mainlayer die Lösung ist, die ja die Zentralbank mehr oder weniger ersetzt, in diesem Sinne, dass dieser Mainlayer den Wert von Bitcoin definiert, ist es so, dass es auch im Second Layer diese Lösung gibt, wie ich gerade gezeigt habe, wie Lightning, die aber definitiv noch im Entwicklungsstadium sind. Also sie sind noch nicht da und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist für viele nämlich etwas, die sagen, naja, Lightning ist ja jetzt schon die Lösung schlechthin, das ist sie noch nicht. Aber sie ist im Aufbau, sie funktioniert auch schon im gewissen Maße. Nur glaube ich zum Beispiel auch, dass der Use Case für Banken in gewisser Form immer gegeben bleibt, weil ich glaube, viele Menschen sehnen sich danach, ein System zu haben, an das sie sich einfach anbinden können. Viele andere sind aber auch eigentlich ganz froh, dass sie jemanden haben, dem sie das Geld anvertrauen können und sagen können, mach du das für mich. Ja? Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist mir zu aufwendig oder zu technisch oder wie auch immer. Und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist halt, dass es für beide Seiten diese Option jederzeit gibt. Und mal als Beispiel, aktuell ist es so, dass ca. 3,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, also fast die Hälfte, kein Zugang zum Finanzsystem hat, zu Bankkonten oder sonst was, aber mittlerweile Mobiltelefone besitzt. Diese Menschen werden jetzt in der Lage, dank Bitcoin international Bitcoin handeln zu können. Und das egal, ob sie PayPal Zugriff haben oder nicht, weil sie können solche Lösungen hier nutzen, um diesen Zugriff zu bekommen. Und das ist halt so wichtig, dass ich jetzt auf einmal zentrale Lösungen wie PayPal nutzen kann und zeitgleich aber auch freie und offene Lösungen, die sowas ebenfalls mitbringen.
Okay, wie weit verbreitet ist denn dein Second Layer?
Also Lightning ist global. Wir sprechen von mehreren tausend Nodes mittlerweile. Ich glaube, es sind so um die 10.000 Nodes öffentlich oder so. Und das Ganze ist aber nach wie vor, deswegen sage ich das so, es ist definitiv erst noch im Aufbau. Was Lightning so ein bisschen mitbringt, ist auch mehr als nur die Bitcoin-Transaktion. Man kann damit auch andere Informationen untereinander austauschen. Beispielsweise gibt es auch Chats, die damit funktionieren. Oder Podcasts, wo ich sage, ich bezahle mit Lightning jede 10 Sekunden, die ich bei einem Podcast höre. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung Streaming of Money, weil das eine so günstige Lösung ist, dass ich dort keinen Dienstleister bezahlen muss, dass ich wirklich quasi sekundengenau meinen Podcast bezahlen könnte, beispielsweise. Das sind aber ist erst der Anfang des Ganzen und das geht halt irgendwann in die Richtung, dass man sagt, Zahlungsströme werden effizienter und auch schneller. Und nichtsdestotrotz, auch bei Lightning kann es sinnvoll sein, irgendwann als Dienstleister zu agieren. Das sehen wir auch heute schon. Es gibt Börsen, die große Lightning-Nodes anbieten, die große Liquidität haben, weil die ist notwendig, um diesen Austausch des Geldes dort zu haben. Und da muss natürlich dann auch die Infrastruktur stehen und so. Es ist halt, wie gesagt, immer so ein Spiel zwischen, naja, ab wann lohnt sich das selber, so eine Node zu betreiben und ab wann oder bis zu welchem Grad nutze ich auch eine Node eines Anbieters? Und das ist immer die Frage des Vertrauens auch so ein bisschen dabei. Nur muss man sagen, bei Lightning gibt es mittlerweile auch Lösungen schon, dass ein Anbieter eine Node stellt, aber du trotzdem deine eigenen Private Keys dort hast und dass er keinen Zugriff auf deine Coins hat und dennoch die technische Funktionalität für dich bereitstellt. Aber wenn der jetzt abschaltet oder so, deine Coins auch über eine andere Node wieder erreichen könntest beispielsweise. So Lösungen gibt es.
Interessant ist dabei ja zu sehen, dass anscheinend Geld doch immer ähnliche Entwicklungsstadien durchmacht. Ja? Also wenn wir tatsächlich mal Bitcoin als sowas wie Gold sehen, dann sehen wir jetzt sozusagen, es gibt die umständliche Ebene, dass man Goldbarren hin und her hebt, ja, es gibt sozusagen die umständliche Ebene, dass wir wirklich in der Blockchain selber arbeiten und da gibt es sozusagen sofort Layers, die sich oben drauf setzen, die auch geschichtet sein können. Ja, und das scheint hier ganz genauso zu passieren. Würde ich auch so sehen. Nun muss man natürlich eins nicht vergessen, das Originalversprechen von Bitcoin, dieses ganz Dezentrale und Peer-to-Peer und jeder arbeitet direkt mit jedem zusammen, es gibt keine Zwischenmänner mehr, das Versprechen wird halt so eigentlich nicht eingelöst. Was mich übrigens nicht wundert, also ist ja nicht weiter schlimm, aber man muss einfach sehen, ja, dass ich denke, auf dieser Ebene hier wir uns eigentlich wirklich entwickeln zu, naja, einem Banksystem oder etwas Äquivalentem.
Naja, also da muss man halt nochmal so ein bisschen den Unterschied auch sehen zum aktuellen Banksystem vielleicht. Also wenn jetzt beispielsweise in vielen Ländern wird das Bargeld abgeschafft und das hat ja auch gewisse Gründe, auch mit der Evolution unseres Geldes zu tun. Und in diesem Moment haben wir gar keine Chance mehr, ohne Banken mit unserem Geld zu handhaben. Und das war das, was ich gerade schon meinte. Natürlich wird es auch bei Bitcoin Lösungen geben, wo ich meine Verantwortung abgebe und wo ich einen Dienstleister habe, der wirklich als Mittelsmann agiert. Aber ich bin nicht darauf angewiesen. Also wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das nicht. Und jeder kann Mittelsmann werden. Und das sind
die Vorteile dabei. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass du nicht auf dem Ledger selber dann arbeiten kannst. Also nochmal, wir haben da...
Doch, das kannst du, natürlich.
Das, was ich gelesen habe, ist, dass wir ungefähr 7 Transaktionen pro Sekunde durchkriegen damit, ja, auf dem Main Ledger. Und damit kriegt man ja keinen Zahlungsverkehr hin. Das heißt, man braucht eine Ebene dazwischen, die außerhalb erstmal alle möglichen Clearing-Funktionen in Anspruch nimmt und dann eben in größeren Abständen tatsächlich auf die Hauptstruktur
übergeht. Wie gesagt, also da bin ich mit sowas hier direkt schon dabei. Das hier ist ein Teilnehmer dieses Netzwerks. Da gibt es keinen größeren oder stärkeren Teilnehmer in dem Sinne, sondern das ist einfach ein Teilnehmer. Wir haben zum Beispiel als unser... Also
ich Moment, wie umgehst du denn dann diese 7 Transaktionen pro Sekunde Restriktion? Das kannst du ja nicht umgehen.
Doch.
Mehr nicht drumherum. Das Netzwerk ist nicht schneller.
Nein, man lockt die Bitcoin im Hauptnetzwerk. Das ist dann eine Transaktion, die Teilnehmer miteinander, die eröffnen so einen Channel. Das heißt, sie machen eine Transaktion und füllen diesen Channel damit mit Liquidität. Die Bitcoin werden dann im Hauptnetzwerk festgelockt. Die können nicht mehr bewegt werden, solange sie in diesem Netzwerk unterwegs sind. Und in diesem Netzwerk kann ich sie so billig, wie ich will, hin und her schicken. Und irgendwann an irgendeiner anderen Stelle...
Wieder ja, ist vollkommen klar. Aber das ist dann eben nicht direkt auf dem Hauptnetz.
Also muss ja auch gar nicht.
Aber wofür denn? Man darf sich aber wirklich keine Illusionen hingeben. Ja? Das ist nicht mehr diese Originalidee, die da ist, sondern wir sagen jetzt einfach, wir nehmen was raus aus dem Hauptnetz, haben was Schnelles zwischendrin und das wird in regelmäßigen Abständen wieder zurückgebracht. Das ist ein Clearing-System. Also es ist ja nichts Schlimmes, aber es ist einfach erstmal eins.
Nein, genau. Und das ist aber eigentlich von Anfang auch schon so kommuniziert worden. Also selbst Satoshi Nakamoto hat selber schon damals von Payment-Channels gesprochen. Dem war auch schon bewusst, dass das Skalieren in dieser Form auf dem Mainlayer nicht funktionieren wird. Hal Finney hat die Idee richtig abstrahiert und enorm nach vorne getrieben. Das war schon um 2011 rum. Und da war schon klar, wir werden Second Layer bekommen, um die Bitcoin letzten Endes zu transferieren. Das Hauptnetzwerk ist eigentlich nur dafür da, dass es keine zentrale Instanz mehr gibt, die die Geldmenge beliebig erweitern oder verringern kann oder Teilnehmer von diesem Netzwerk ausschließen kann. Und das ist das, was ich meine. Jeder kann jetzt einen Second Layer bauen. Es muss nicht Lightning sein. Es muss auch nicht PayPal sein. Es kann auch noch irgendein ganz anderes System sein, was sich an das Hauptnetzwerk anklemmt, Bitcoin dort lockt oder rausholt und sie im dann Clearing-System schnell verschicken lässt oder so. Und da gibt es zentralisierte, nicht zentralisierte Lösungen. Das ist alles möglich. Wichtig ist aber, dass diese Option immer bleibt, dass jeder das eigentlich kann. Ja?
Das war jetzt vielleicht ein klein wenig nerdig zum Ende hin, aber ich glaube, es sagt uns doch eine ganze Menge, überhaupt die ganze Argumentation, die wir in diesem Video hatten, sagt uns, glaube ich, eine ganze Menge darüber aus, was eigentlich die Zukunft des Bitcoin sein kann. Und vor allen Dingen sagt uns, glaube ich, auch etwas darüber aus, wie eigentlich jetzt der Stromverbrauch von dem Bitcoin eigentlich wirklich zu bewerten ist. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, ich habe hier noch, oder wir müsste ich eigentlich fast sagen, wir haben noch das ein oder andere Argument übersehen. Schreiben Sie mir insbesondere aber auch unten rein, ob Sie das jetzt eigentlich ein gutes Themengebiet finden. Wenn ja, dann vergessen Sie nicht, also liken Sie dieses Video hier, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten gerne mehr davon sehen. Ja? Und schreiben Sie das auch gerne unten rein, ob das was ist. Ich kann Ihnen eine Sache schon mal sagen, ich habe bereits eine andere Geschichte aufgenommen, auch zum Thema Bitcoin. Ich habe dort nämlich die Ansichten eines Direktors vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, zum Thema Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Also wenn Sie meinen Kanal abonnieren, gute Gelegenheit, dass Sie das nicht verpassen, diese andere Sache. Okay, in dem Sinne, wir werden es ja dann wahrscheinlich sowieso auf die Art und Weise in der nächsten Woche wiedersehen. Und bis dahin.